Mein Name ist Irene Koker und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert, bin Sopranistin und singe sehr gerne viel zeitgenössische experimentelle Musik und mache auch Performance. Wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekoker.de. Dort kannst du auch meinen monatlichen Newsletter abonnieren und du wirst über alle meine sonstigen Tätigkeiten als Sängerin, als Podcasterin und auch als Autorin informiert. In diesem Podcast spreche ich über Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich danke dir ganz herzlich für deine Feedbacks und Zuschriften. Ich danke dir auch, wenn du dir Zeit genommen hast, mir tatsächlich auf einen dieser Plattformen eine gute Bewertung abzugeben oder eben ja einen Text zu schreiben oder eine 5-Sterne-Bewertung. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. In der heutigen Folge spreche ich über die Sopranistin, Autorin, Kuratorin Carla Henius, eine Frau, die ich schon sehr, sehr lange bewundere. Und ich bin auf sie gestoßen, wie wahrscheinlich viele meiner Sopran-Kolleginnen, wenn wir die Il Fabrica Illuminata von Luigi Nono singen, dann werden wir ihr begegnen, denn sie hat das Werk mit Luigi Nono ja quasi in die Welt gebracht. Und ich habe dann natürlich auch den Briefwechsel von ihr und Luigi Nono gelesen, auch die Texte, die sie hinterlassen hat. Und es war mir immer ein großes Bedürfnis, mehr über diese Frau herauszufinden. Da sie schon 2002 verstorben ist, bin ich ihr nicht mehr begegnet. Ich kenne natürlich verschiedene Aufnahmen von ihr und alles, was sie hinterlassen hat. Ich habe aber einen Mann gefunden, Professor Ernst August Klötzke, der Carla Henius sehr gut kannte. Und ich habe mit ihm ein Gespräch geführt, um herauszufinden, wer Carla Henius war, als Künstlerin, als Mensch und als Frau. Ich finde, dass Herr Klötzke das sehr gut rübergebracht hat. Und ich wünsche dir nun auch viel Freude mit dem Interview mit Ernst August Klötzke über Carla Henius.
Ja, ich heiße heute ganz herzlich den Professor Ernst August Klötzke in meinem Podcast willkommen. Und ich möchte auch ganz kurz sagen, warum ich ihn heute hier eingeladen habe. Ich habe vor einigen Jahren die Il Fabrica Illuminata von Luigi Nono gesungen und habe mich dann auch da so richtig reingestürzt und habe natürlich über Luigi Nono noch vieles gelesen und bin dann natürlich auch bei der Sängerin gelandet, die das Werk quasi mit Luigi in die Welt gebracht hat, die die Uraufführung in Venedig gesungen hat und die jahrelang mit diesem Werk ja durch die Lande gereist ist. Und das ist eben die Sängerin, auch Autorin, Kuratorin Carla Henius. Und ich bin ganz fasziniert von dieser Frau. Ich habe sie leider nicht mehr persönlich kennengelernt und bin auch ganz fasziniert, dass sie so Sachen, also Schriften hinterlassen hat. Es gibt einmal einen Briefverkehr mit ihr und Luigi Nono, wo es vor allem auch um Il Fabrica Illuminata geht. Und dann gibt es ein Buch, wo alle Texte, die sie mal geschrieben hat, gesammelt sind. Das ist in der Europäischen Verlagsanstalt erschienen. Das packe ich auch in die Shownotes. Und ihre Texte sind wirklich auch in prominenten Medien erschienen. Also in der Zeit, in der FAZ, natürlich auch Edition, Text und Kritik. Also ganz, ganz großartig, Süddeutsche Zeitung. Und dieses Jahr singe ich die Il Fabrica wieder im Oktober im IDU-Festival in Düsseldorf. Und ich wollte unbedingt jemanden kennenlernen oder sprechen, der Carla Henius kennt und kannte. Und so bin ich auf Sie gekommen, Herr Klötzke. Und bevor wir aber zu Carla Henius kommen, interessiert mich natürlich, wie sind Sie zur neuen Musik gekommen?
Also wenn ich das ganz kurz und ganz weit zurückgehe, es ist wohl aus der Not entstanden, dass die Stücke, die ich als Kind, als Jugendlicher am Klavier gespielt habe, mich relativ schnell gelangweilt haben. ich hatte irgendwie einen Drang, etwas anderes kennenzulernen als das, was es da gab. Ich war und bin vielleicht noch ein ziemlich guter Blattspieler. Das heißt, ich konnte das Zeug ziemlich schnell herunter und dann war es das. Und so gab es die ersten Versuche zu komponieren, aber das hatte noch herzlich wenig mit neuerer oder neuer Musik zu tun. In irgendeinem Zusammenhang habe ich das meinem damaligen Musiklehrer am Gymnasium gezeigt und der hat dann gesagt, ja, du müsstest dir mal das und das und das angucken. Das war dann der Wozzeck vom Alban Berg, das war die lyrische Suite, das waren die Soldaten vom Zimmermann, das waren die frühen Orchesterstücke von Anton Webern. Und ich habe mich damit beschäftigt und fand das erstmal alles noch ein bisschen fremd, aber dann auch ganz spannend. Und dieser Musiklehrer kannte Wolfgang Fortner, der damals in Heidelberg gelebt hat, und hat den gefragt, ob er sich meiner annehmen könnte. Und so bin ich glaube, über einen Zeitraum von 2 oder 3 Jahren im 3-4 Wochen Abstand zu Fortner nach Heidelberg gefahren und konnte diesen doch beeindruckenden Menschen erleben. So kam ich zur neuen Musik und dann ging es auf dem üblichen Weg nach einigen Semestern an den Universitäten Heidelberg und Freiburg, wo ich mich den Musikwissenschaften und der neueren Geschichte zugewandt habe, habe ich dann ja vielleicht einen der glücklichsten Zusammenkünfte in meinem Leben erlebt, nämlich ich habe die Aufnahmeprüfung an der Volkmann Hochschule in Essen bestanden bei Nikolaus A. Huber und konnte dann bei ihm studieren. Und manchmal denke ich, dass dieser Gedanke, dass man seinen Lehrer, seine Lehrerin immer bei sich hat, dass dieser Gedanke durchaus berechtigt ist. So kam ich zur neuen Musik.
Dankeschön. Ja, und die neue Musik ist ja in Ihrem Leben geblieben. Sie sind tatsächlich Komponist und mittlerweile auch Professor für Musiktheorie in Frankfurt. Das ist richtig, ja. Genau. Und ja, wunderbar. Wir werden auch vielleicht über Sie noch ein bisschen was erfahren, aber jetzt interessiert mich natürlich wirklich Carl Arrhenius. Wann haben Sie Carl Arrhenius kennengelernt?
Das muss im Zusammenhang mit jener Schallplatte gewesen sein, auf der die Fabrika drauf ist, die ich mir, wenn ich mich richtig erinnere, im Jahre 1986 gekauft habe. Aber das kann auch 87 gewesen sein. Da kam die erste Verbindung zustande. Ich habe diese Fabrika damals überhaupt noch nicht begriffen, was das eigentlich ist. Die Noten habe ich mir dann erst später kaufen können. Aber so war die erste Verbindung zu Carl Arrhenius. Und da Luigi Nono auch im Unterricht bei Huber immer mal wieder Thema war, blieb auch die Gestalt Carl Arrhenius sozusagen immer in einer näheren oder ferneren Umgebung dazu. Und das wirkliche Kennenlernen passierte dann am Ende oder nach meinem Studium. Da habe ich eine Weile bei dem hervorragenden neuen Musikensemble Musikfabrik, damals noch in Düsseldorf, gearbeitet, so alles Mögliche dort gemacht. Es war eine sehr spannende Zeit, mal in diese Seite der Praxis hineinzugehen. Und eines der Konzerte sollte zum 70. Geburtstag von Carl Arrhenius, jetzt rechne ich gerade, es muss der 75. gewesen sein, 1995 am Staatstheater Wiesbaden stattfinden. Das fand ich schon mal aufregend, weil dann natürlich diese Gestalt Carl Arrhenius plötzlich in eine stärkere Nähe rückte. Sie war ja doch damals in der Szene, gerade über ihre Tätigkeit am Musiktheater im Revier Gelsenkirchen und dann später am Staatstheater Wiesbaden sehr präsent durch die Reihen, die sie da gemacht hat, durch das Etablieren zeitgenössischer Kammeropern und Opern an beiden Häusern, wirklich mit avanciertem Anspruch. Ja, also das war, fand ich damals auch schon etwas Besonderes. Wir sind dann dahin gefahren, haben verschiedene Komponisten Stücke für dieses Konzert zu Carlas Geburtstag geschrieben. Und im Rahmen des Konzertes gab es ein Interview mit dem Friedrich Spangemacher und Carl Arrhenius. Und ich habe das Interview selbst nicht gehört, sondern war irgendwie Backstage beschäftigt. Und als wir wieder zurück waren in Düsseldorf, rief Carla an und fragte mich, ob ich ihr denn von der Kassette dieses Interviews freundlicherweise eine Kopie machen könnte. Habe ich gerne gemacht. Habe also am Schreibtisch gearbeitet und das Interview im Hintergrund laufen lassen. und hörte dann, wie an einer Stelle des Interviews Carla sagte, sie wäre so froh, wenn sie einen Nachfolger für ihre Position in Wiesbaden hätte. So klug wie Carla irgendwann mal war, zu sagen, ich singe jetzt nicht mehr. Ja, das ist ja bei älter werdenden, alt werdenden Künstlerinnen und Künstler immer so eine Frage, was bleibt dann eigentlich? Aber so klug sie war, das aufzuhören, so klug war sie dann auch zu sagen, okay, ich habe das jetzt lange genug gemacht, jetzt wird es Zeit für die nächste Generation. Kurzum, der Text auf der Kassette war noch nicht ganz fertig, da habe ich zum Telefonhörer gegriffen und Carla angerufen, gesagt, Carla, hier bin ich, ich interessiere mich sehr für diese Position. Es gab dann noch eine zweite Bewerberin und es gab dann sozusagen ja wirklich so eine, ich glaube, einwöchige Probearbeit, wo sie dann einfach gucken wollte, was macht der, was hat der so für eine ästhetische Position. Da wurde ich auch wirklich dann von ihr abgefragt nach bestimmten Komponisten, Namen, nach eben der genannten Position und so weiter. Ja, und ein paar Wochen später hat sie dann mich wiederum angerufen oder sogar geschrieben, das weiß ich nicht mehr, und sagt, ja, habe mich für dich entschieden. Und dann begann erstmal eine sehr intensive zweijährige Zusammenarbeit. Das heißt, offiziell war sie die Leiterin der Musiktheaterwerkstatt und ich war so der Stellvertreter, der Zweite, der ja fast nebendran, obwohl einfach klar war, dass durch ihr Netzwerk sozusagen wirklich die Kenntnis von jeder und jedem aus einem, ja, also das sind Namen, die selbstverständlich durch den Raum gegangen, da mag man nur staunen, war das doch immer klar, dass sie da sozusagen die vernetztere Persönlichkeit ist und das war etwas, in das ich dann naturgemäß erst reinwachsen durfte.
Das ist ja großartig. Also wenn Sie da auch 2 Jahre mit ihr eng zusammengearbeitet haben, dann kennen Sie sie auch wirklich gut. Was waren so die, weiß ich nicht, die auffälligsten Charaktereigenschaften oder was hat Sie am meisten beeindruckt an Carla Henius?
Also beeindruckt hat mich am meisten ihre Sturheit. Das fand ich etwas ganz, ganz Tolles. Ja, ich meine das gar nicht mal wertend oder vielleicht, nee, definitiv auch nicht abwertend. Wenn Carla etwas wollte, dann hat sie eine Palette von Strategien gehabt, mit denen sie das machen konnte, mit denen sie das durchziehen konnte. Und manchmal war mir noch gar nicht so klar, worauf will sie denn eigentlich damit hinaus. Und vielleicht hat sie es mir auch manchmal gar nicht gesagt, ja, um sozusagen wirklich ihren Weg gehen zu können. Und sie hat das dann wirklich mit Sturheit und Hartnäckigkeit, alle die Dinge, die ihr am Herzen lagen, die ihr wichtig waren, die hat sie auch durchgesetzt und dann letztlich auch auf die Bühne gebracht. Egal, was das war und egal, mit welchen Mitteln, Hauptsache, es führte zu diesem Ziel. Und das gepaart mit einem ganz bestimmten Blick, den Carla dann sozusagen aufgelegt hat, wenn sie irgendwie mit argumentativen Strängen nicht mehr weitergekommen ist und so eine ganz bestimmte Neigung des Kopfes, die sie dann ebenfalls gezeigt hat, ja, ist ihr das tatsächlich alles gelungen. Ja, die Sturheit war das eine. Auf der anderen Seite ist mir hängen geblieben, dass Carla, und ich führe das auf ihre Biografie zurück, 1919 ist sie geboren. Der Vater war irgendwie nie so richtig bekannt, wer das eigentlich gewesen ist. Die Mutter war Sängerin und Carla hat mir erzählt, dass die Mutter ihr wirklich immer verübelt hat, dass sie auf die Welt gekommen ist. Und sie sagte mir auch mal, später war sie dann die Trauzeugin von meiner Frau und mir und dann musste sie halt auch dem Personalausweis zeigen und habe ich gesehen, dass da Carla mit K stand und eben nicht, wie wir es kennen, mit C. Und sie hat mir dann gesagt, ja, das hat meine Mutter gemacht, um mich zu strafen. Also das heißt, das muss ein sehr schwieriges Verhältnis gewesen sein mit der Mutter, die wohl auch sehr alt geworden ist und die eben als Sängerin unter Furtwängler dann auch in der Zeit des Faschismus geschützt wurde. Carla ist Halbjüdin gewesen und Furtwängler hat da, wie Carla es schilderte, über sie und die Mutter wirklich immer die schützenden Arme gehalten, dass da bloß nichts passiert. Das heißt, Carla hat auf der anderen Seite immer eine Art von Familie um sich herum geschart. Und diese Familie, das waren die Komponistinnen, Komponisten, das waren die Kritiker, das waren Teile des Publikums, das waren die Interpretinnen und Interpreten, das waren die Ensembles, Dirigentinnen, was wir uns alles vorstellen können. Das war ihre Familie und sie war da auch unglaublich zugewandt und herzlich und offen, aber es war immer klar, dass sie sozusagen die Familie in Anführungsstrichen steuert. Ja, also auf der einen Seite das, auf der anderen Seite das. Das sind so herausragende Dinge, die mir hängen geblieben sind. Und auch hängen geblieben ist mir die Genauigkeit, mit der Carla alles dokumentiert hat, als sie dann 1998 in Wiesbaden ausgeschieden ist und wir die ganzen Papiere geordnet haben. Vieles ist an die Bayerische Staatsbibliothek in München gegangen. Sie wollte es eigentlich gerne dann auch später diese ganzen Dinge bei der Paul-Sacher-Stiftung unterbringen. Da war nicht so ein großes Interesse, wenn ich das richtig erinnere. Und sie erzählte dann viel später, dass über Umwege dann doch bei Paul Sachers einiges gelandet ist. Das kann man sich nicht vorstellen. Das waren kistenweise Briefverkehre mit Riemen, mit Sender, ich weiß nicht mit wem noch alles, ja, so wie sie es in dem Buch mit dem Briefwechsel mit Luigi Nono, wie wir es kennen, und das nochmal potenziert. So, ja, also diese Genauigkeit, auch dieses damit einhergehende Bedürfnis, etwas zu hinterlassen und eben auch die Dinge geordnet zu hinterlassen. Ja, also vielleicht diese drei Punkte, die ich da wirklich sehr auffällig fand, die auch heute mehr als oder fast 20 Jahre nach Carlas Tod immer noch hängen geblieben sind.
Ja, sehr, sehr beeindruckend. Und ich habe ja auch so den Eindruck, ne, sie hat nicht nur jetzt mit den wichtigsten Komponisten gearbeitet oder auch die zu Werken angeregt, sie hat ja wirklich ganz viel in Gang gesetzt, also wie diese Musiktheaterwerkstatt oder dass sie eben auch mit ihrem Mann, die haben Gelsenkirchen zeitgenössisches Musiktheater gemacht. Sie haben ja, auch, das war sogar ein...
Erstmal in Kiel haben sie das gemacht. Ne? Joachim Kleib, ihr Ehemann, war ja, sie haben sich wohl in Mannheim kennengelernt, als sie da ein Operettenengagement nach dem Krieg am dortigen Nationaltheater hatte und Joachim Kleib dort Spielleiter oder Oberspielleiter gewesen ist, das weiß ich nicht mehr so genau. Und dann ist er Intendant in Kiel geworden in den 60er Jahren und hat dort das erste Forum für zeitgenössisches Musiktheater, also die erste Studiobühne überhaupt in der Republik initiiert. Und das hat ja dann weite Kreise gezogen und sei das die Opera Stabile in Hamburg, seien das andere Institutionen, die es in der Nachfolge gegeben hat. Also da hat sich eben die Sängerin, die als Sängerin sich darum gekümmert hat, dass es Stücke gegeben hat, die als Sängerin wirklich also Leuten auf den Weg geholfen hat, und eben in den 50er Jahren im Zusammenhang mit Darmstadt eben auch sagte, hier bin ich, schreib für mich, ich brauche Repertoire. Das hat sich eben dann auch gewandelt, zu sagen, okay, ich bin jetzt keine tolle Sängerin mehr, ich mache das nicht mehr, ich initiiere das nicht mehr, aber ich initiiere jetzt sozusagen das Institutionelle, was auf einer anderen, in einem anderen Verhältnis zum individuellen Inszenieren der Sängerin Henius geht. Ja, so.
Aber das ist, sehe ich eben auch als so eine Stärke und als so was Besonderes, dass sie eigentlich ganz viel, was wir jetzt auch in neuer Musik haben, hat sie ja in Gang gesetzt. Oder auch dieses Colloquium Musicale war ja, glaube ich, auch eins der ersten oder das erste neue Musikensemble überhaupt. Also das finde ich so unglaublich, diese, ja, wie Sie sagen, diese Initiationskraft. Und ich fand jetzt auch bei der Geschichte mit dem Colloquium Musicale sehr schön. Ich bin ja in Franken groß geworden und da war ja auch der Werner Haider etabliert und den kenne ich auch recht gut. Also wie dann so diese Fäden zusammenkommen und wen sie da so zusammengebracht hat. Also ich bin da wirklich also fasziniert und eben auch, ne, wie Sie sagen, sie hat gesungen, sie hat anscheinend auch ein Gefühl dafür gehabt, wann es auch gut ist, aufzuhören, nicht nur etwas zu beginnen. Und dann dieses Schreiben, Das erwartet man ja auch erstmal nicht von der Sängerin. Und gleichzeitig bin ich so dankbar, dass es jemanden gibt aus der neuen Musik, die so viel auch hinterlassen hat. Also gerade auch diese Schriften und diesen Briefverkehr oder die man vielleicht dann eben an diesen Institutionen auch noch lesen kann, weil ich mir immer denke, und das denke ich auch heutzutage, Menschen, die neue Musik auch ausführen, die haben so viel Cooles zu erzählen. Und warum gibt es bislang auch so wenig Biografien über neue Musikleute? Es gibt keine Biografie bislang auch über Salome Kammer. Es gibt ja auch noch, glaube ich, keine Biografie über Carla Hinus. Es gibt so tolle Materialien. Und für mich ist sie dadurch auch so greifbar, weil ich das so lesen kann und auch merke, wie sie tickt. Und ich finde sie auch in dem Briefwechsel mit Luigi Nono auch so ehrlich. Es gab eine Stelle, die musste ich besonders, die fand ich so sympathisch. Ne? Sie hat ja immer das Stück gesungen. Und dann gab es anscheinend eine Aufführung in Amsterdam. Da hat eine andere Sängerin das gesungen. Und das haut sie dann dem Luigi Nono auch so ein bisschen um die Ohren. Und das fand ich so menschlich und so sympathisch, weil das kennen wir ja auch alle. Wenn irgendwie wir mal was nicht machen und das jemand anders macht, das gibt uns ja oft einen Stich, auch wenn wir das gar nicht zugeben wollen. Und das fand ich auch so sympathisch, dass sie auch sagt, ich bin ein Mensch und das lässt mich halt nicht kalt, wenn jetzt da irgendwo jemand anders mein Stück gesungen hat. Also eine faszinierende Frau, ja.
Vielleicht auch in dem Zusammenhang nochmal, natürlich, wenn dann so ein Briefwechsel publiziert wird und wenn dann sozusagen bestimmte Dinge publiziert werden, wird das nochmal überarbeitet. Ja, es wird nicht einfach der Brief hingeklatscht, das ist uns klar. Aber trotzdem, das, was Sie gerade beschrieben haben, ja, sie ist eine sehr ehrliche und aufrichtige Frau gewesen. Und ich habe über die Jahre gemerkt, dass sie dann, wenn sie den Eindruck hatte, sie kommt in eine Bedrängnis, dass sie dann auch mal sozusagen die, wie man so schön sagt, Fünfe hat gerade sein lassen und dann auch mal ein bisschen, ja, vielleicht eher subkutan und nicht mit der sonst üblichen Offenheit agiert hat. Aber insgesamt ist das wirklich ein aufrichtiger Mensch gewesen. Und diese Geschichte mit der fehlenden Biografie, ich glaube, das ist ein Phänomen, dass Biografien dann entstehen, die meisten aus meiner Sicht jedenfalls, gerade Künstlerinnenbiografien, wenn es eine gewisse Distanz zu dem gibt. Und Distanz heißt ja in diesem Sinne auch immer, dass ein bestimmtes Stadium des Ästhetischen, der Entwicklung überwunden ist, damit überhaupt ein Blick aus der Distanz stattfinden kann. Und ich denke einfach, dass sozusagen die gegenwärtige Situation der neuen Musik dieses Bedürfnis des Überwindens von etwas gar nicht hat, weil die stilistische Bandbreite ja so ist, dass das, was sich da in den letzten 50, 70, 80 Jahren entwickelt hat, sukzessive, ja, nun irgendwie in eine Simultanität gekommen ist. Und insofern gibt es auch nicht, denke ich, die Möglichkeit, klar zuzuordnen, wo gehört denn eigentlich jemand hin? Ja, und vielleicht mag es damit zusammenhängen, dass die Figur Carla Henius eben noch nicht da vielleicht noch ein bisschen dauert. Und ich meine, gerade wenn wir uns mal bei den Künstlerinnen umschauen, seien das Komponistinnen, ich habe gerade in einem anderen Zusammenhang mit der Fanny Hensel zu tun. Verstehen Sie, da ist noch nicht mal das Werk irgendwie ordentlich ediert. Es gibt noch nicht mal eine Gesamtausgabe und die Fanny Hensel ist 1847 verstorben und ist aus meiner Sicht eine der begnadetsten Komponistinnen des 19. Jahrhunderts überhaupt gewesen. Also vielleicht ist es auch wirklich ein Problem, dass da die Künstlerinnen, die es über die Jahrhunderte gibt, gerade in der Musik immer noch nicht ihren Platz haben und immer noch eine Art von Sonderstellung genießen, dass wir, manchmal gibt es Wettbewerbe, die explizite für Frauen sind, manchmal gibt es oder gab es Festivals, die explizite für Komponistinnen waren. Ja, so, ja, es wird immer noch ein bisschen besonders behandelt, das finde ich bedauerlich. Aber es ist halt so. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass das einfach noch dauert, bis da etwas kommt.
Mhm. Wobei es ja, finde jetzt in der klassischen Musik ist es ja anders. Ne? Da gibt es ja auch die Biografien, keine Ahnung, Jonas Kaufmann, Frau Netrebko oder wie sie so heißen, die am Leben sind und trotzdem erscheint schon was. Und für mich als Sängerin ist sowas durchaus interessant. Oder ich habe natürlich auch in jungen Jahren habe ich alle Sängerbiografien, die ich irgendwie kriegen konnte, gelesen, weil man will ja immer wissen, wie es die anderen machen. Und ich glaube mir, ich hätte das auch für die neue Musik für mich sehr, sehr, sehr hilfreich auch gefunden. Und aber vielleicht kommt da ja noch was.
Ja,
es
weil
gibt
ich
jetzt
meine,
auch
wenn
mehr
Sie.
Sängerinnen, die neue Musik singen. Also wir werden
Das
ja
ist ja
mehr
auch.
oder auch Sänger. Und
Ja.
also ich persönlich wünsche mir das. Deswegen sind auch diese Bücher von Carla so wunderbar für mich.
Meine, die von Ihnen genannten, die haben halt als Materie die alte Musik. Ja, die haben halt sozusagen als Referenz auch das, was in Anführungsstrichen die breite Masse lieber hört als eine Fabrika vom Nono. Das heißt, hier spielt natürlich nochmal ein bestimmter Vermarktungsaspekt sicherlich eine große Rolle. Und das haben wir natürlich in der neuen und neueren Musik auch nicht. Und dieser Punkt, dass es da inzwischen viele gibt, ich meine, wenn wir mal wirklich in diese Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurückgehen. Von den Sängerinnen gab es nach meinem Kenntnisstand zwei Gestalten, die da besonders hervorgetreten sind. Und das war auf der einen Seite Kathy Bavarian und auf der anderen Seite Carla Henius. Und die mussten sozusagen bei nichts anfangen. Ja? Es gab keine Referenz für das, was sie getan haben. Und das heißt, die konnten gar nicht anders, als sich mit den Komponisten zu vernetzen, um zu fragen, wie stellt ihr es euch denn vor? Was sollen wir denn eigentlich machen? Was erwartet ihr von den Stimmen? Wo sind Grenzen? Und das finde ich ein ganz spannendes Phänomen, dass sozusagen sehr viel von dem, was heute, wenn es denn avancierte Musik ist, für Gesang geschrieben wird, auf diesen individuellen Erprobungsphasen basiert. Ja, also es ist nichts, was irgendwie in einer breiten historischen Entwicklung gewachsen ist, sondern ja, ähnlich wie beim Goethe seiner Urpflanze, ja, waren das so ein oder zwei Gestalten, die haben da etwas herumprobiert und daraus ist dann eine Art von Repertoire bis manchmal hin zu Fragen der Notation gegangen. Ja, und auch das finde ich spannend. Und ich meine, es ist klar, es gab eine Zeit, da haben dann viele nicht nur Künstler, nicht nur Sängerinnen oder Sänger, sondern viele Künstlerinnen, ja, die vielleicht nicht gerade die avanciertesten im klassischen Bereich waren, sich dann so ein bisschen die Nische der neuen Musik gesucht, weil es ungefährlich war, ja, und es gab keine Referenz und ob jetzt der Ton da wirklich richtig saß oder wo die Absicht in den Fehler übergegangen ist, das sind ja alles Dinge, die bedürfen einer sehr genauen Kenntnis dieser Geschichte. Und inzwischen, also ich staune wirklich, wie sich das in den letzten, ich möchte sagen, 20 Jahren gewandelt hat. Zum Beispiel auch bei den neuen Musikensembles. Was hatten wir vor 30, 40 Jahren? Wir hatten das Ensemble Modern, wir hatten das Ensemble Interconti in Paris und wir hatten das Klangforum. Und dann gab es eine Phase, bei der dann so Gruppen wie das Ensemble Recherche in Freiburg entstanden sind, die für Carla ganz, ganz wichtige Partner waren mit der Sabine Franz und dem Lukas Fels. Oder so tolle Ensembles wie das Ensemble Aventure ebenfalls in Freiburg, dann die Musikfabrik und so weiter. Das waren so, ja, da konnten wir sie noch an fünf, sechs Händen abzählen. Und wenn wir heute mal gucken, was da so an Ensembles in der Welt ist und auf welchem Niveau die diese Interpretation machen und dass es echte Interpretationen sind, ja, weil es auch gerade zu den etwas älteren Stücken eine zeitliche Distanz gibt. Also das haut mich manchmal echt um, wie sich das verändert hat. Und vielleicht waren es wirklich so ein paar Leute wie Henius, aber sicher sind auch noch Leute wie Pollini und so weiter zu nennen, die das dann wirklich vorangetrieben haben, dass es diese Möglichkeit der Spezialisierung überhaupt gibt.
Also ich finde es auch immer wieder interessant, aber ich glaube, das ist bei den Instrumentalisten auch noch so, oder auch wenn ich jetzt Carla nehme oder auch Kathy Bavarian, na, die kommen ja alle erstmal, ich auch von der klassischen Musik letztendlich dann doch. Wir haben ein klassisches Gesangsstudium und auch bei mir war es so, ich bin da recht früh dann reingerutscht und das war dann auch immer so ein Selbstläufer mit der neuen Musik, lag aber auch zum Teil daran, auch in meinem Studium, dass meine Kolleginnen das nicht singen wollten, die waren da irgendwie sehr ablehnend. Ich habe mich halt drauf eingelassen und Übung macht dann die Meisterin. Also ich wurde dann immer besser, obwohl ich anfangs auch sehr überfordert war. Aber ich habe es halt auch noch in der Zeit gelernt, wo es auch so, ich sag so, eine Professur, wie auch die Angelika Lutz das jetzt in Stuttgart hatte oder das eben Salome in München lehrt, das gab es zu meiner Zeit nicht. Also ich habe auch wirklich alles learning by doing, was jetzt auch nicht das Schlechteste war, weil ich hatte ja meine solide Gesangstechnik und habe dann auch geguckt, wie passt das dann zueinander und wie kann ich das auch machen, dass es mir gut dabei geht, auch bei den extremeren Techniken. Und natürlich finde ich das großartig, dass da mehr Spezialisierung, Erfahrung da ist oder dass auch jetzt Sängerinnen ja zu erfahrenen Lehrkräften hingehen können und vielleicht noch eine Abkürzung oder die super Tipps bekommen, die ich halt nie bekomme. Ja. Von daher finde ich das auch ganz spannend. Aber wie Sie sagten, die Carla oder Kathy, die haben ja wirklich mit absolut null angefangen. Also ich kann mir ja zumindest noch ein paar Aufnahmen anhören. Aber da ist nichts. Und gleichzeitig ist es ja das Spannende an der neuen Musik oder warum wir, glaube ich, alle in diesem Feld tätig sind.
Ja, weil ja auch die Komponisten bei Null anfangen mussten, / wollten. Ja, es war ja ein explizites Bedürfnis, eben nicht mit dieser braunen Soße weiterzumachen, mit diesem pseudoromantischen Zeug da irgendwie fortzuschreiten, sondern wirklich in bestimmten Positionen anzuknüpfen, die halt vorher nicht gewünscht und nicht erlaubt waren. Das heißt, auch die waren in der Position, ja, was kann ich denn für Gesang eigentlich machen? Was gibt's da für Möglichkeiten? Für die gab's auch keine Referenzen. Also da muss man ein bisschen aufpassen, diese Anfangsjahre, merke ich so für mich, nicht zu verklären. Ja, man stellt es jetzt immer so toll vor. Man hat dann als Komponist oder Komponistin seine Sängerin, seinen Sänger und probiert dann letztlich alles aus. Es ist eine bestimmte historische Situation gewesen und es ist vielleicht ein Glück, vielleicht ein Zufall, dass sich da bestimmte Gestalten getroffen haben und mit denen ihr eigenen Energien diese Dinge vorangetrieben haben. Mhm. Carla selbst hatte übrigens tatsächlich noch vor, diese gesamten Materialien noch auszuwerten. Also es ging da, ich würde mal sagen, so 3, 4, 5 Jahre, ja doch 4 Jahre vor ihrem Tod, als sie aus Wiesbaden aktiv ausschied, ging es nochmal um ein großes Buchprojekt im Zusammenhang mit einer Dramaturgin, die an einem anderen Haus war. Und das ist aber leider nicht vorangekommen. Ich erinnere mich, dass Carla oft darüber jammerte und sagte, oh, das geht nicht weiter. Und dann kam mal wieder eine Seite zum Korrekturlesen und so weiter. Also es war bei ihr dieses Bewahren, dieses Bedürfnis, etwas zu hinterlassen, was ich vorhin schon benannt habe. Aber Carla war außerdem schon genannten auch ein sehr ungeduldiger Mensch. Also wenn da irgendetwas hakelte oder nicht klappte, dann hat sie richtig auch also physisch gezeigt, dass ihr diese Langsamkeit nicht passt, weil sie halt auch sehr diszipliniert war, das sagte ich schon. Und ich denke, wenn die Disziplin und die Ungeduld zusammentreffen, das ist eine ganz besondere Energie, die vielleicht auch wirklich dann so frei wird, dass Dinge vorangetrieben werden können. Ja, wenn Disziplin mit einem phlegmatischen Typen zusammenkommt, dann kann es schnell zur Stagnation führen. Aber in dem Fall ging das eben immer nach vorne bei ihr.
Ja, ja, sie hatte halt irgendwie ihre Vision, sie hatte die Initiationskraft und offensichtlich auch, denke ich mal, viel Energie mit allem, was sie ja da gemacht hat. Also das ist ja nicht keine Ahnung, zwei Stunden am Tag Job. Auch mit dieser Ernsthaftigkeit und Disziplin. Es gibt auch einen Satz, den sie in ihrem Buch zitiert, den ich unglaublich großartig finde für vielleicht passt das auch zu anderen Bereichen, aber eben zur Interpretation. Da hat sie ja diese Eidesformel quasi, die man im Gericht sagt, auf die Musik übertragen. Und ich finde, die ist eben auch so wahr. Deswegen möchte ich die auch einmal vorlesen aus dem Buch. Sage die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ohne etwas hinzuzufügen und ohne etwas wegzulassen. Es ist das Allerschwerste, in unserem ohne dies nicht leichten Beruf. Und ich finde, da passt, macht sie das auch alles so auf den Punkt. Also was jetzt natürlich auch die Interpretation betrifft, dass ich eben da nicht irgendein Schmuh noch hinzu erfinde, aber natürlich mich auch bemühe, alles, was drin steht, umzusetzen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie auch in allen anderen Bereichen da wahrscheinlich sehr diesem Spruch sehr treu war und genau wusste, was braucht es, um das in die Welt zu bringen oder auch in Musiktheater und das vermeintlich Nebensächliche auch weglassen zu können.
Zeigt sie sich dann eben auch sozusagen in dem, was ihr an Stückvorschlägen wichtig war, was ihr an Komponisten wichtig war, was ihr an Gesprächspartnerinnen wichtig war. Ja, da zeigte sich genau das, nämlich auch das, was wir jetzt gerade in der neuen Musik nicht brauchen. Das hatte in Wiesbaden wie auch in Gelsenkirchen keinen Platz. Und in einer Zeit, ich meine, wir reden hier über die, ja, ich glaube 84 hat sie, oder waren es in den späten 70ern, weiß nicht mehr, jedenfalls in einer Zeit in Gelsenkirchen angefangen, 87 ging es dann nach Wiesbaden, wo sozusagen dieses, also genannt Postmoderne in der neuen Musik, ne, dieses gewisse Laissez-faire, dieses Zulassen von längst, von Zeug, das eigentlich längst abgefrühstückt war und nichts mehr mit avanciertem Kunstwollen und Kunstwillen zu tun hatte, das hatte bei Carla auch nie einen Platz. Ja? Und sozusagen, wenn es da um irgendwelche, in Anführungsstrichen, großen Namen gingen, die in den Festivals und rauf und runter gespielt wurden und die nicht avanciert waren, dann waren die der Carla schon suspekt. Sie hat immer versucht, das zu finden, was noch nicht in der Welt ist, sag ich mal, ja, in der großen Kunstwelt, und war auch immer sehr stolz darauf, hatte nie einen Hehl draus gemacht, zu sagen, ja, das habe ich in die Welt geführt und da bin ich dran schuld, dass es das überhaupt gibt. Also dieses Selbstbewusstsein, das hatte sie durchaus. Und das hat mich nachdrücklich, als ich dann auch die Reihe in Wiesbaden weitergeführt habe, das ist für mich hängen geblieben, und das war mir genauso wichtig. Und das passte einfach schön zu der ästhetischen, kompositorischen, musikalischen Schule, aus der ich gekommen bin, ja, wo auch klar war, wir müssen uns nicht mit allem befassen, was es gibt, sondern wir müssen wirklich mit Fantasie, mit Herzblut auf das schauen, das Gegenwart repräsentiert, das bestimmte Fragen repräsentiert und das besonders eine Liebe zur Musik zeigt und zum akustischen Ereignis und zur Verankerung von Musik in ihrer Zeit, in ihrem historischen Kontinuum. Das passte einfach, weil dieser Ansatz eben auch bei Carla gewesen ist.
Ja, und ich glaube, da bleibt dann natürlich so ein Festival sehr frisch und neu. Also ich hoffe natürlich auch, dass viele unserer heutigen Intendanten und Intendantinnen sich da auch immer wieder zu bringen, sich vielleicht auch selber zu überraschen, weil ich glaube, man kann dann auch manchmal selber in so ein bequemes Fahrtwasser kommen und dann wirklich auch diese Neugier zu haben, okay, wen oder was gibt es noch und wie kann ich, keine Ahnung, mein Haus, mein Festival besonders lebendig erhalten. Das finde ich auch als Konzertgängerin total schön. Was glauben Sie, würde Carla Henius heutzutage tun, wenn sie jetzt noch da wäre und auch noch fit wäre?
Dann wird sie mich und meine Frau und unsere reizenden Töchter wahrscheinlich am Wochenende zum Spargelessen einladen, weil Carla hat gerne gekocht. Und ich erinnere mich, dass also manches früher, so Mitte Mai, wir mit ihr, bei ihr oder auch ich bei ihr waren. Und es gab Spargel mit Kartoffeln und Schinken gab es dazu, und zwar den geräucherten Schinken und eine, sei es eine Sauce Hollandaise, eine Bechamelsoße. Und das Silberbesteck war nicht mehr ganz so taufrisch, aber immer noch brauchbar. Das wird sie jetzt, glaube ich, machen, wenn es um sie ginge. Ansonsten bin ich ziemlich davon überzeugt, dass sie weiterhin an ihrem Nachlass sortieren würde. Und Carla und ich, wir haben nie viel über politische Dinge gesprochen, aber sie hatte da, wenn es mal darum ging, eine sehr deutlich und auch in ihrer Ausdrucksweise sehr radikale Sicht auf die Dinge. Da wurden dann manche, besonders der rechtsgerichteten Politiker, es waren damals primär Männer, auch gerne mal mit wüsten Schimpfworten abgetan. Und sie hat sich immer sehr echauffiert, wenn irgendetwas, was auch nur im Geringsten an die Zeit bis 1945 erinnerte, wenn es auch nur im Geringsten, damals in Italien, Berlusconi, kam da gerade wieder so einer auf, eine populistische Relevanz gekriegt hat. Also das hat sie furchtbar aufgeregt. Und bei anderen Dingen denke ich manchmal, sie wäre überfordert und hätte dann wieder diesen typischen Blick und würde relativ bedächtig sagen, kannst du mir das denn erklären, wie das geht? Carla ist ja bis zum Ende wirklich dabei gewesen. Sie war ganz stolz. Sie sagte, ich habe jetzt noch Computer gelernt. Ja, also das war, sie hat richtig dann sich eine Lehrerin gesucht, die ihr die Dinge beigebracht hat. Und trotzdem hat sie immer noch ihre Schreibmaschine gehabt. Ja, aber es war ihr doch immer ein Bedürfnis, up to date zu sein. Es war immer ein Bedürfnis, ihre Netzwerke zu halten, also gerade zu denen, mit denen es wirklich jahrzehntelange Freundschaften gegeben hatte. Dieter Schnebel war da immer ein ganz, ganz, ganz wichtiger Mensch. Josef Anton Riedel ebenso ein wichtiger Mensch. Und diese genannten haben sie dann auch in Verbindung mit der jüngeren Generation gebracht. Ja, ich weiß nicht mehr, aus welchem Zusammenhang, aber so kam damals Moritz Eggert beispielsweise ins Gespräch. Und ich sah es schon auch auf meine als meine Aufgabe, eben sozusagen aus meiner Generation die für mich spannenden Komponistinnen und Komponisten eben mitzubringen. Leute wie Isabel Muntri, Leute wie Gerhard Eckert, und so weiter. Ja, das also schien mir einfach wichtig, da auch nochmal etwas gegenzusteuern. Und ich weiß, ich habe tatsächlich vor ein paar Monaten, glaube ich, mal nachgedacht, als ich so für mich gefragt habe, wo stehen eigentlich die jungen Komponistinnen und Komponisten gerade? Weil manchmal, wenn ich so Partituren sehe, da sehe ich in erster Linie Copy-Paste und in zweiter Linie, dass sich, das unterstelle ich mal, viele nicht mehr in der Lage sind, was sie da zu Papier bringen, auch wirklich darzustellen, zu erläutern, zu argumentieren. Sondern man schreibt halt irgendwas im Computer, hört sich das mit irgendwelchen unsäglichen Samples an und ist zufrieden. Aber das kritische Befragen des Einzelereignisses und das Kontextualisieren, die Fähigkeit, mit der Hand zu schreiben und eine denkende Hand zu haben, ja, die merkt, wenn etwas schief geht. Das sind alles so Dinge. Und tatsächlich habe ich mich da vor einiger Zeit mal gefragt, Mensch, jetzt wüsste ich mal gerne, wie Carla über das oder das Stück nachdenken würde. Es war tatsächlich eines mit Gesang, das mich ein bisschen befremdet hat, weil es war so gemütlich, altmodisch. Also so viel zum Thema, was wird sie wohl heute machen? Wie gesagt, wahrscheinlich jetzt gerade dabei, die Spargel zu schälen.
Genau, ich kann mir aber auch vorstellen, das haben Sie ja auch angedeutet, dass, wenn sie auch sich noch mit dem Computer befasst hat, dass sie heutzutage wahrscheinlich auch, ich sage mit einigen der neuen Medien wahrscheinlich gut klarkäme. Vielleicht hätte sie auch einen Podcast, keine Ahnung, würde auch auf diese Art ihr Wissen weitergeben, so wie sie ja auch geschrieben hat. Ja, Sie haben ja auch schon viel über die, also durch Ihre Erfahrung von Ihnen und natürlich auch wie Carla das gemacht hat, ne, es ist ja dieses Möglichkeit schaffen, dass die Musik gespielt wird, aber so kann ich sie ja auch durch das Live-Erlebnis Menschen näher bringen. Was können wir heutzutage tun, um die neue Musik Menschen näher zu bringen?
Wenn wir neue Musik machen, oder? Mehr nicht und weniger auch nicht. So, ja, es ist wie mit allem. Ich glaube, da müssen wir gar nicht nur die neue Musik befragen, können wir alles Mögliche befragen. Es machen, es weiterdenken, es weiter fühlen, es weiter befragen, es weiter hörbar machen Und was ich mir noch besonders wünschen würde, endlich mal wieder den Mut zu haben, zu werten. Ich finde, dass sozusagen in der neuen Musik und vielleicht insgesamt in der Musik das Bewerten von etwas überhaupt nicht mehr oder viel zu wenig stattfindet. Ich rede jetzt nicht über Kritiken oder Ähnliches, sondern wirklich zu unterscheiden, was ist gut, was ist nicht gut, Kriterien dafür zu entwickeln. Also das könnte manchmal hilfreich sein, weil das Label Neue Musik ist ein derart verwässertes Feld geworden, weil es auf der einen Seite ökonomische Aspekte beinhaltet, auf der anderen Seite Publikumswirksamkeit beinhaltet, auf der anderen Seite irgendwelche postideologischen Referenzen beinhaltet oder auch nicht und so weiter. Ja, also wenn ich so schaue, ich glaube, einer der wenigen Punkte, die wir im Vergleich zum 19. Jahrhundert nicht mehr haben, ist so ein gewisser Geniekult. Aber sonst ist das doch alles irgendwie ein bisschen arg ähnlich geworden und der Anspruch neuer Musik ziemlich verwässert. Ja, und vielleicht wird Carla da ein bisschen maulen, wenn sie schauen würde, was unter diesem Label in Konzerten läuft, dass man halt bestimmte Gelder kriegt, was unter diesem Label an den Staats- und Stadttheatern, beispielsweise der Republik, läuft. Das ist ja alles irgendwie, ja, alles irgendwie möglich. Aber ob das nur alles so schön, ästhetisch, erfreulich, avanciert ist, sei mal dahingestellt.
Ja, sehr, sehr spannend, interessant. Werden wir alle mal drüber nachdenken. Ich finde unser Interview ganz großartig und bin auch sehr dankbar, dass Sie sich die Zeit für mich genommen haben und eben weil Sie so nah an Carl Arrhenius dran waren und Sie für uns greifbar, fühlbar machen und was für eine besondere Person das war und auch, denke ich, ein seltener Mensch, der all diese Fähigkeiten hat, um so viel auch zu bewegen. Was möchten Sie gerne abschließend noch über Carl Arrhenius uns mitgeben?
Vielleicht ein Satz von dem, sie sagte, ich habe nie überprüft, aber ich glaube, er ist auch in dem Buch drin, den ich sehr schön finde, wenn man ihn wirklich ohne Pathos und ohne Gefühlsduselei begreift und danach handelt. Das ist der Satz, höre nie auf anzufangen, fange nie an aufzuhören.
Ja.
War jetzt logisch, oder der Satz?
Ist logisch und wie Sie sagen, also so wie Carla scheinbar auch war, dass sie Dinge so auf den Punkt bringt und gleichzeitig könnte man wahrscheinlich jetzt, keine Ahnung, 3 Tage darüber meditieren oder diskutieren oder sich austauschen.
Aber der Satz hat doch eine ganz klare Aufforderung, ja, sozusagen diese klare Aufforderung, finde ich, gefällt mir einfach, ganz einfach gesagt, ja, und das war etwas, was ich bei Carla auch immer gemerkt habe, weil diese Forderung des Satzes eben nichts grundsätzlich Kategorisches war, sondern das war so etwas Grundsätzliches, ohne kategorisch zu sein, was angewandt werden konnte und angewandt werden kann, letztlich auf all unser Tun. Und was nur das Aufhören insgesamt bedeuten kann, was das Anfangen bedeuten kann, darüber kann man sicher ausführlich diskutieren, aber dafür gibt's Philosophinnen und Philosophen und sonstige kluge Menschen, die vielleicht das mal aufgreifen.
Genau, und es ist fast, wie gesagt, ihre Arbeit sehr gut zusammen. Ne? Sie ist immer dran geblieben und gleichzeitig hat sie auch immer wieder Neues gestartet und war so lebendig.
Ja.
Ja, vielen, vielen Dank. Ganz, ganz großartig. Und Sie haben uns Carl Arrhenius näher gebracht. Dankeschön.
Das freut mich sehr und ich danke Ihnen auch, dass Sie mich da gefunden haben, um mal wieder intensiver über Carla nachzudenken. Vielen Dank, Frau Kurkauf.
Dies war also das heutige Interview und ja, ich bin wie immer sehr dankbar für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.